Hallo zusammen, Boris hier. Kurze Frage. Benutzt ihr in eurer Supply Chain eigentlich schon No-Code-Technologie? Und jetzt sag nicht ja, Fax und E-Mail sind bei uns Standard. Mit No-Code meine ich Plattformen, wo ihr selber Software konfigurieren und maßschneidern könnt, ohne programmieren zu müssen. Schön mit grafischer Benutzeroberfläche, Drag-and-Drop und so. Ich finde sowas ja mega spannend, denn Programmierer sind heute ja rar gesät und traditionelle Digitalisierungsprojekte sind immer teuer, die dauern lange und Software von der Stange passt oft nicht zu den Prozessen, die ja in jeder Supply Chain irgendwie anders sind. Das Problem ist nur, dass ich No-Code im Supply Chain-Bereich noch nicht überzeugend im Einsatz gesehen habe. Aber die Firma Lockward aus Hamburg hat da scheinbar richtig gute Fortschritte gemacht und die will ich mir mal genauer anschauen. Und zwar am 25. April. Da macht Lockward nämlich ein Webinar, in dem sie mir diese No-Code-Plattform mal live zeigen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich als stolzer Nicht-Programmierer in der Lage wäre, einen Prozess wie zum Beispiel eine Transportbuchung selber zu automatisieren. Und ihr könnt dabei sein, wenn ich mir das Ganze mal genau anschaue und natürlich auch kritisch hinterfrage. Am 25. April um 11 Uhr geht's los. Anmelden könnt ihr euch unter bit.ly/lockward, also bit.ly/lockward, LOGWARD. bit.ly/lockward. Würde mich freuen, wenn viele von euch dabei sind. Und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Gregor Dudek, den Senior Vice President of Group Supply Chain Management von Electrolux, bei mir zu Gast. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch mindestens ein Gerät von Electrolux irgendwo im Haushalt hat. Der Konzern aus Schweden ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektroherden, Kühlschränken, Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Geschirrspülern und so weiter. Unter anderem gehört die Marke AEG zum Portfolio, die ja in Deutschland eine sehr lange Tradition hat. Ich habe mit Gregor unter anderem über die zahlreichen Herausforderungen gesprochen, die das Unternehmen in der Logistik und im Supply Chain Management derzeit zu bewältigen hat und mit welchen Strategien, Maßnahmen und Technologien Electrolux seine Consumer-Driven Supply Chain, die optimal auf die Bedürfnisse der Endkunden angepasst ist, zum Erfolg bringen will. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Siemens. Siemens bietet als Technologiepartner ein umfangreiches Portfolio aus Software- und Hardwareprodukten, Lösungen und Dienstleistungen. Ziel ist es, die digitale Transformation in der Logistik und Intralogistik voranzutreiben und Kunden dabei zu begleiten. Wenn ihr also bei Logistikdienstleistern und Warehouse-Betreibern arbeitet oder auf Seiten von Verladern aus Industrie und Handel tätig seid und auf funktionierende Lieferketten und reibungslose Intralogistik angewiesen seid, und wer ist das nicht, dann solltet ihr euch vielleicht mal das Leistungsspektrum von Siemens anschauen. Ob intelligente Softwarelösung für eine nachhaltige und resiliente Supply Chain, flexible Automatisierungslösung für eure Intralogistik oder Beratung durch Logistikexperten, Siemens könnte in diesen Bereichen auf jeden Fall ein sinnvoller Partner für euch sein. Schaut doch mal vorbei unter www.siemens-digital-logistics.com. Siemens-digital-logistics.com. Diesen und weitere Links findet ihr auch in den Shownotes dieser Sendung. So, und jetzt kommt Gregor Dudek von Electrolux. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Gregor, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, freut mich sehr. Hallo zusammen.
Gregor, ich habe es eben kurz in meiner Einleitung bereits erwähnt. Du bist der Senior Vice President Group Supply Chain bei Electrolux. Du bist jetzt schon seit 2018 im Unternehmen. Das heißt, du hast ja interessante 4 Jahre ausgesucht, um da zu starten. Hast wahrscheinlich eine turbulente, interessante 4 Jahre hinter dir, oder? Was waren so Revue passiert in den letzten 4 Jahre, die du bei Electrolux verbracht hast im Supply Chain Management?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Am Anfangs 2018, 2019 hatte ich und wir alle schon das Gefühl, wow, es ist immer richtig was los in unserer Supply Chain. Aber verglichen mit dem, was dann ab 2020 los war, war das vorher eine richtig ruhige Zeit. Also wir sind natürlich auch bei Electrolux total durch die Aufs und Abs der ganzen Covid-Zeit gegangen mit Vollbremsung im Frühjahr 2020, Vollgas dann wieder ab Sommer 2020 und dann voll in die Shortages in allen möglichen Logistik- und Komponenten- und Electronics-Bereichen in 2021, also volles Programm und man lernt viel in sehr schneller Zeit in diesen Zeiten, in den letzten 2 Jahren.
Wo kommst du denn ursprünglich her? Was ist dein Werdegang, deine Historie? Wie bist du in Supply Chain Management gekommen?
Ja, ich bin schon durch und durch ein Supply Chain Typ, muss ich sagen.
Einmal
ich
Supply Chain, immer Supply Chain.
Ja, tatsächlich, genau so. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der TU Darmstadt, war im Jahr 2000 und ja, gegen Ende der 90er Jahre war ich fertig mit dem Studium und das war so die Zeit, als das Thema Supply Chain auch wirklich aufkam. Zumindest war das so mein Eindruck damals, als SAP auch anfing, sein APO zu bauen und Manugistics und solche Art von Companies wirklich da neue Lösungen kreiert haben und auch die Globalisierung angefangen hat, wirklich irgendwie Gestalt anzunehmen. Und ja, und das war für mich wirklich sowas, im Englischen sage ich immer wirklich, I was falling in love with it. Ja, irgendwie in diesem ganzen Bereich, da ich Elektrotechnik als technisches Fach hatte, war das für mich immer so, dass das in der Wirtschaft, was irgendwie dem am nächsten kam, irgendwie mit Strömen und Steuerung von Flüssen und so weiter zu tun zu haben. Und insofern dachte ich irgendwie, das passt und das wird bestimmt ein spannendes Thema auch für die nächsten Jahrzehnte. Und das hat sich tatsächlich bewahrheitet, zumindest für mich persönlich. Macht das super viel Spaß.
Hast du rechtzeitig aufs
Bis heute.
richtige Pferd gesetzt sozusagen. Also ich glaube schon, dass das, ich meine, das haben wir alle erlebt, dass das ganze Fachgebiet, das Feld Supply Chain Management enorme Aufwertung erhalten hat, schon vor der Krise, jetzt während der Krise. Und ich glaube, das wird auch weiterhin noch anhalten, gerade für ein so global operierendes Unternehmen wie Electrolux es ist. Da können wir gleich nochmal ein paar Sachen drüber sagen. Wir können in viele Probleme und Herausforderungen, die ihr habt, gerne nochmal wirklich im Detail einsteigen. Aber für alle, ich wollte fast sagen, für alle, die Electrolux nicht kennen, das ist, glaube ich, keiner, weil, wenn ich mal rumgucke, ich glaube, es gibt keinen deutschen Haushalt, der nicht irgendwas von Electrolux irgendwo in der Küche oder im Hauswirtschaftsraum oder irgendwo stehen hat, ob es ein Kühlschrank, Waschmaschine, what have you ist. Gib uns mal eine ganz kurze Vorstellung trotzdem von Electrolux als Marke, als Unternehmen und welche Subbrands noch dazugehören und wie ihr global so aufgestellt seid eigentlich.
Ja, absolut, absolut. Und ich finde, die Frage ist berechtigt, insbesondere im deutschsprachigen Raum, weil Electrolux ja mehr der Firmen- und der Unternehmensname ist und unsere Hauptmarke in Deutschland die AEG ist,
Den kennt
die
alle.
eher viele kennen und vielleicht im ersten Schritt dann gar nicht an Electrolux denken als das Unternehmen dahinter. Aber ja, Electrolux ist einer der großen Haushaltsgerätehersteller global. Das ist ein schwedisches Unternehmen, beheimatet in Stockholm, über 100 Jahre alt und in diesem Umfeld tätig. Es kommt aus der nicht Erfindung, aber es war einer der ersten Anbieter von Staubsaugern, die so in den 1920er Jahren angefangen haben, das Leben von wahrscheinlich damals überwiegend Hausfrauen angenehmer zu gestalten. Und so hat sich das entsprechend entwickelt zu einem der großen Anbieter von Kühlschränken, Waschmaschinen, im Prinzip alle Geräte für die Küche, Geschirrspüler, Backöfen, aber auch Dinge wie eben kleinere Geräte, Staubsauger, Air Conditioning, tragbar, also die man sich im Haus aufstellen kann, Kaffeemaschinen, all solche Dinge. Also wir stellen insgesamt 60 Millionen Produkte her im Jahr, haben 35 Fabriken, die sind über die ganze Welt verteilt, über alle Kontinente. Und ja, tummeln uns mit anderen großen Anbietern, auch zunehmend mit den großen koreanischen und chinesischen Anbietern in diesem Umfeld, in diesem sehr kompetitiven und spannenden Weltmarkt.
Sag doch mal ganz kurz was zu eurer Gruppe, also Supply Chain Management. Wie ist das aufgehängt? Wie sieht die Gruppe aus? Was gehört dazu? Wie seid ihr aufgehängt? An wem berichtest du? Senior Vice President ist schon relativ weit hoch. Da ist so nicht mehr ganz so viel da oben drüber, glaube ich, oder?
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Ja, das ist auch sehr spannend bei Electrolux, weil Electrolux ist ein Unternehmen, war sehr stark aus einer regionalen und vormals noch wirklich lokalen Organisation stammt. Und auch zu der Zeit, als ich anfing bei Electrolux 2018, vor 4 Jahren oder 4,5 Jahren, was ja noch gar nicht so lange her ist, war es noch eine sehr regional orientierte Organisation, die wirklich aus einem für jede Region aus einem Vorstand und einem verschiedenen Ressorts und so weiter bestand. Und meine Aufgabe war die europäische Supply Chain. Und seit ja, Mitte 2020, Anfang 2021 sind wir dabei, uns da nochmal neu aufzustellen und mehr funktional und auch über die Welt hinweg aus Funktionen heraus das Geschäft zu managen. Und dementsprechend haben wir jetzt seit Anfang 2021 die Group Supply Chain eingerichtet bei uns im Unternehmen und sind da auch absolut in einem Transformationsprozess, diese 4 vormals deutlich autonomeren regionalen Supply Chain Organisationen, auch mit durchaus unterschiedlichen Prozessen, mit unterschiedlichen IT-Lösungen, nicht überall, aber doch an vielen Stellen, wirklich mehr zu einer Supply Chain auszurichten und aufzubauen und haben da 2021 wirklich auch angefangen, überhaupt mal für uns eine globale Supply Chain Strategie aufzustellen, die richtige Organisationsform zu suchen und haben ein großes Transformationsprogramm am Laufen seitdem mit verschiedenen Workstreams, was jetzt mehr und mehr von Konzept, Design und jetzt Richtung Implementierung und wirklich Detailarbeit verschiedene Themen da angeht. Und das natürlich in all der spannenden, von Covid geprägten Zeit ist das eine Herausforderung, aber etwas, was wirklich auch wahnsinnig viel Spaß macht.
War das eine langfristige Strategie, die ihr schon weit vor Covid so geplant hattet, oder war es gewisserweise auch eine Reaktion darauf, oder hat auch die Covid-Krise dieses strategische Vorhaben irgendwie beeinflusst?
Ja, ich glaube schon, dass es beschleunigt hat nochmal. Also ich glaube, dass Electrolux ein traditionelles Unternehmen ist, was Veränderungen behutsam angeht und Stück für Stück umsetzt. Und wir befanden uns so auf dieser Reise oder Journey von diesem sehr regional autonomen Betreiben des Geschäfts zu einer mehr integrierten Art, unser Unternehmen zu führen, Stück für Stück. Und das hat man schon sich abzeichnen sehen, auch zu der Zeit, als ich anfing, auch schon in den Jahren davor. Und wo die Reise so tendenziell hingeht, war schon klar. Aber es hat sich tatsächlich nochmal deutlich beschleunigt, seit wir in all den Covid-Herausforderungen stecken. Insbesondere auch dadurch, dass wir eben gesehen haben, sehr schnell, als der Bedarf angezogen hat in der Pandemiezeit und die Lieferketten-Schwierigkeiten zugenommen haben, haben wir auch sehr stark gesehen in der Supply Chain, dass eben viele der Constraints, ich habe hier ständig Anglizismen irgendwie, sorry for that, genau. Aber also dass viele der Bottlenecks, der Constraints sich nur lösen lassen, wenn man wirklich gut koordiniert über die verschiedenen Regionen hinweg, über die verschiedenen Fabriken hinweg, und das hat sicherlich, was die Supply Chain angeht, das dann auch noch mal beschleunigt. Einfach die Einsicht, dass es nur funktioniert, wenn man sich deutlich mehr verzahnt, als es vorher erforderlich war.
Finde ich super interessant, weil ich habe auch schon viele Gespräche geführt, wo genau das Gegenteil behauptet wurde, wo Unternehmen also von so einer zentral gesteuerten Supply Chain sich umorientiert haben Richtung, es gibt nicht nur eine Supply Chain, es gibt 500 Supply Chains. Erklär uns doch mal vielleicht ein bisschen im Detail, was ihr euch konkret von dieser Zentralisierung versprecht und was vielleicht auch die Risiken dabei sind.
Ja, absolut. Gerne. Und ist auf jeden Fall auch in unserer Supply Chain ist es so, dass die operativen Teams sind im Wesentlichen immer noch in vier regionalen Supply Chain Organisationen mit einem regionalen Supply Chain VP, werden von denen betrieben. Also insofern haben wir auch immer noch sehr stark alles operative und alles, was nahe am Markt ist, in den regionalen Organisationen, und die wiederum häufig auch Landes- oder Cluster nennen wir das, Benelux beispielsweise und ähnliches, ne? Also nah am Markt aufgesetzt. Was wir in den gruppenweiten Funktionen mehr bündeln, sind einerseits verschiedene Prozess-, Analytics- und Digitalthemen, oder sozusagen die Ways of Working nennen wir das, ne? Also dass man mehr die gleichen Tools allen zur Verfügung stellt, die ganzen gleichen Herangehensweisen hat, und dann eben Themen, die genau diese Verflechtung zwischen den verschiedenen Märkten und Regionen abbilden. Also zum Beispiel alles, was die internationale Logistik angeht, das mehr zu koordinieren. Viele Themen, die unsere Lieferanten, die zunehmend die gleichen Lieferanten sind, die das ganze globale Fabriknetzwerk beliefern. Also Themen, die da drin sind, zum Beispiel die Allokation von bestimmten Komponentengruppen über die verschiedenen Werke, die wir haben. Oder auch wir haben auch zunehmend internationale Flüsse von den Werken in andere Regionen, weil eben auch der Footprint und die Strategie der verschiedenen Fabriken auch internationaler ausgerichtet wird. Also die Dinge, die diese Verzahnung wirklich erfordern im Operativen, das sind die wir eher mit gruppenweiten Funktionen steuern, und all die Dinge, die wirklich regional in die Märkte gehen, die sind sehr stark in den Regionalorganisationen und werden da auch entsprechend marktnah bearbeitet.
Ja, okay, macht Sinn.
Trotzdem ist das natürlich immer auch eine gewisse Spannung und ein Wissen, irgendwann muss immer den richtigen Punkt finden, und sehr enge Zusammenarbeit ist natürlich immer erforderlich, und wir versuchen zumindest uns dessen schon sehr bewusst zu sein, dass man immer da auch vorsichtig sein muss, ne? Wie viel zentralisiert man, wie viel macht man lokal, wie viel Freiheiten erlaubt man lokal, auch was Anpassung von Prozessen angeht, und was ist das Optimum, ne? Wie zwischen Standardisierung und Schnelligkeit und Kundennähe.
Das ist immer eine Gratwanderung, ne? Kann ich mir vorstellen. Wie groß ist denn auch die Organisation? Also ist ein gewisses Change Management dann notwendig, wenn du so eine große strategische Änderung vornimmst? Wie groß ist das Team Pi mal Daumen?
Das sind bei uns ungefähr 4.500 insgesamt Supply Chain Mitarbeiter, die wir haben. Ja. Wenn man auch Blue Collar Logistik Kolleginnen und Kollegen mitzählt und ungefähr 1.300 White Collar. Ja. Und die Logistik ist natürlich so auch zu einem sehr großen Teil ausgelagert an Logistikdienstleister und Logistikpartner. Aber wir haben durchaus insbesondere die Factory Distribution Center in unserer eigenen Regie.
Ja, ist da nicht die, ich meine, du bist jetzt seit 4 Jahren dabei, aber ist die Anzahl der Mitarbeiter, die sich um diese Themen kümmern, tendenziell im Laufe der Zeit eher weniger geworden, gleich geblieben, gestiegen? Wenn man sagt, das ganze Feld Supply Chain Management hat eine so große Wichtigkeit, könnte man auch vermuten, dass irgendwie mehr und mehr Leute auch da eingestellt werden, mehr Leute dahin zentriert werden und das einfach aufgewertet wird sozusagen. Oder ist es gleich geblieben? Wie war das bei euch?
Ja, ich denke, in der globalen Sicht, da wir seit 1,5 Jahren wirklich das so sehen, sehen wir noch keinen längerfristigen Trend dort. Aber meine Sicht ist, dass es ungefähr bei den Koordinations- und Planungsaufgaben ungefähr Gleiches mit steigender Produktivität und damit dann auch auf der anderen Seite steigender Komplexität in den Anforderungen und auch der Tiefe und dem Umfang, was wir machen, zum Beispiel auch Tier 2 und Tier 3 Lieferanten teilweise zu koordinieren, was früher nicht im Aufgabenumfang unserer Teams sich befunden hat in der Form. Also insofern würde ich sagen, alles, was Büroaktivitäten sind, insbesondere um Planung herum, deutlich steigende Anforderungen und ungefähr gleich viele Leute. Dann ist auch nochmal ein Thema, dass auch das Geschäft eins ist, was wächst bei uns, insbesondere in Südamerika und Asien. Dann dadurch wachsen natürlich auch die Teams irgendwo nach. Und in der Logistik, da denke ich, ist es eher vom Geschäftsvolumen her auch zunehmend. Aber wenn man da ein paar Jahre zurückgeht, hatten wir doch deutlich mehr eigenbetriebene Werke und Logistikstandorte, als wir das jetzt heute haben. Insofern, wenn man da die reine Mitarbeiterzahl ansieht, dann hat die schon deutlich abgenommen.
Ja, und arbeitet da mit einer kleinen Handvoll von Logistikdienstleistern zusammen, die euch global betreuen, oder sind auch viele regionale Player dabei?
Das ist alles in allem sind es schon auch viele regionale Player. Wir haben für bestimmte Bereiche größere, auch durchaus globale Partner, zum Beispiel in der Inbound Supply Chain, sowohl die Flüsse von Komponenten, aber auch die Lagerhaltung in wir nennen das Hub-Warehouses von Komponenten für uns vorzunehmen. Da haben wir 1-2 globale Partner mit denen wir da zusammenarbeiten. Aber wenn man die Marktlogistik und die Distribution betrachtet, dann ist es einfach dadurch, dass der Logistikmarkt dann doch sehr fragmentiert und lokal ist, alles in allem schon auch eine Vielzahl an Partnern, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Auch insbesondere im Transportbereich, vor allem Secondary Distribution, sind es schon auch wirklich sehr, sehr viele Lieferanten, wenn man sich alle anschaut.
Mhm. Und wenn wir jetzt mal den europäischen Markt als Beispiel nehmen, der ist uns am nächsten, ist uns am vertrautesten. Wie sieht euer Footprint hier aus? Wo werden diese Waren, die ich hier online oder im Kaufhaus kaufen kann, wo werden die produziert? Woher kommen die Komponenten? Wo sind die Lagerhäuser? Gib uns mal so ein bisschen so einen Überblick, so einen kleinen Eindruck davon, wie ihr in Europa aufgestellt seid.
Ja, gerne, gerne. Wir haben, also in dem Europageschäft ist es so, dass wir 14 Fabriken betreiben. Die sind zu einem guten Teil, mehr als die Hälfte, also eher Richtung 10 in Osteuropa angesiedelt. Das war ein Programm, was in den Anfang der 2000er Jahre in der Electrolux sehr stark betrieben wurde, die Standorte der Werke eher nach vor allem Polen, auch Ungarn. Wir haben auch ein Werk in der Ukraine. Vielleicht können wir da auch noch ein paar Takte gleich dazu verlieren. Ist ja leider Gottes ein spannendes Thema die letzten Monate, auch für uns in der Supply Chain. Mhm. Und wir haben auch einige Werke in Italien, auch bis heute. Das ist auch ein sehr starker, dieser weiße Ware sozusagen Standort oder in ein Land, wo es sehr viel Industrie in diesem Umfeld gibt. Und so sind wir dort auch recht gut verankert und Deutschland. Also das sind die Werke. Und dann haben wir 40 insgesamt Distributionszentren, die im Prinzip über den Kontinent verteilt sind. Und man man kann sagen, je nach Land und Marktgröße schwankt das zwischen einem Distributionszentrum für mehrere Länder, wie jetzt in der Benelux-Region beispielsweise, oder in größeren Ländern wie Deutschland sind es 3 Distributionszentren, die wir betreiben. Und diese vielleicht relativ hohe Zahl kommt halt eben auch dadurch zustande, dass unsere Geräte vielfach groß sind und die Transportkosten von den Economics, die man dabei hat, da macht es mehr Sinn, mit Full Truck möglichst nah an den Markt zu kommen und dann die Secondary Distribution mit nicht so langen Transportwegen zu betreiben.
Ja, und das meiste davon geht in den Handel, richtig? Also ihr habt keine eigenen Geschäfte, ihr macht wenig Eigengeschäft oder und ein bisschen vielleicht E-Commerce auch dazu, aber der Großteil der Ware geht in den Handel, richtig?
Ja, absolut. Das ist völlig richtig. Es gibt einige Länder und einige Weltregionen, wo tatsächlich auch Electrolux eigene Retail-Stores betreibt. Schweden ist eins der Länder als das Ursprungsland von Electrolux, wo das tatsächlich auch bis heute der Fall ist. Und wir sind auch dabei, durchaus auch mit zunehmendem Tempo Direct-to-Consumer-Geschäft über E-Commerce, über unsere eigene Website auszubauen. Und das ist auch unterschiedlich in den Regionen. In Europa eher noch im Anfangsstadium und eher etwas, was mit Vorsicht betrieben wird. Wir haben zum Beispiel in Lateinamerika ungefähr einen Anteil von 20% in dem D2C-Geschäft. Okay. Und auch das ist natürlich echt spannend, weil auch in der Hinsicht ist es dann wiederum ein komplett anderer Change in der Supply Chain mit einem ganz anderen Modell, was wir fahren müssen und auch ganz anderen, in dem Fall nicht Kunden, sondern Konsumentenanforderungen, mit denen man dann begegnet.
Ja, und dann nochmal in Bezug auf die Komponenten, ist das eher eine Situation wie in der Automobilindustrie, wo die Lieferanten relativ nah am Werk gelegen sind, oder sind das Komponenten, die aus Asien importiert werden per Seefracht, oder wie geht das bei euch?
Ja, das ist eine Kombination tatsächlich aus beidem. Also es gibt sehr viele Komponenten, die auch eher nah oder zumindest irgendwo im größerem Radius, aber von einigen 100 Kilometern, sagen wir um die Standorte herum, in der Regel angesiedelt sind. Und dann gibt es andere Kategorien, die ganze Elektronik gehört dazu, aber auch Teile wie Kompressoren oder Pumpen oder Motoren, die schon großteils aus Asien kommen und dann eher ein Thema für internationale Logistik sind und für die wir dann eben diese Hub-Warehouses betreiben und von denen aus dann die Werke beliefern und versorgen.
Und wo waren, zurückblickend, die letzten 4 Jahre, wo waren die größten Engpässe? Womit hast du die größten Kopfschmerzen gehabt in Bezug auf Komponenten und Teile, die ihr einkauft, die Engpässe hatten, Lieferengpässe hatten?
Ja, vielleicht noch ein Wort insgesamt zu der Electrolux Supply Chain und wir können gleich auf die Frage eingehen, aber so in dem Kontext, wie es einzusiedeln ist, weil du auch sagtest, Bezug zur Automobilindustrie und so weiter. Was ich ganz spannend finde an dem generell an unserer Branche und den Supply Chains in dem Umfeld ist, ich glaube, wir haben eine sicherlich nicht wie in der Automobilindustrie, aber ein Stück weit in diese Richtung, diese Art von Produkten, die mit vielen Komponenten, mit einer ziemlich breiten und tiefen Bill of Material versehen sind und Montageprozess und vorgelagerten, auch sagen wir metallbezogenen Produktionsprozessen, Lackieren und Pressen und so weiter aussehen. Nicht die Komplexität eines Autos, aber ein Stück weit in diese Richtung. Und auf der anderen Seite, das Frontend unserer Supply Chain spielt sich halt komplett im Konsumenten- und Handel und E-Commerce und Online-Handel ab. Also Mediamarkt, Amazon, Küchen- und Möbelketten und so weiter. Und die daran hängenden Konsumenten mit den Black Fridays und all diesen Dingen, ne? Und Kampagnen und Promotions und so weiter. Und das finde ich ist auch tatsächlich eines der Dinge, die wirklich sehr spannend sind an einer solchen Supply Chain, weil man auch irgendwo immer in diesem Spagat ist. Einerseits auf der Inbound-Seite und mehr Upstream in der Supply Chain, mehr diese starke Montage, Just-in-Time-Assembly-Denke vorzufinden und auf der anderen Seite in seinem Frontend sehr stark mit dem Handeln, mit E-Commerce, Consumer Goods Kultur und Mindset zu tun hat.
Das ist in der Tat sehr spannend, da habe ich gar nicht nachgedacht. Das ist also sagen, das Beste der beiden Welten und das Schlimmste der beiden Welten.
Ja, ganz genau.
Personalunion sozusagen.
Je nachdem, genau. Ja, und dann zu den Herausforderungen. Letztlich schon für uns das ganze Thema auch bis heute einige dieser absoluten Engpässe und das Auf und Ab in der Pandemiezeit, das waren die großen Herausforderungen. Und Engpässe heißt für uns bis heute insbesondere Elektronikbauteile und die Versorgung eben unserer Produktion. damit. Und letztes Jahr war es auch an vielen Stellen auch die internationale Logistik, die Ocean Flows, die wirklich ja auch für viele graue Haare bei vielen Kolleginnen und Kollegen gesorgt haben.
Aber diese, also Ocean Freight ist dann größtenteils Komponente, die aus Asien beispielsweise Richtung Europa gehen, in die osteuropäischen Werke. Aber es ist kein Outbound, es ist kein, also es wird nicht irgendwie Seefracht, fertige Ware über den Ocean transportiert,
ja,
oder doch auch zum Teil?
Schon auch, weil wir eben auch zunehmend auch zwischen den Regionen diese Lieferungen haben, auch von Fertigprodukten aus Asien nach Europa und USA, aber auch durchaus aus Europa nach Asien und in die Americas. Insofern ist es eine Kombination, und auch wenn der Anteil am Geschäft der Fertigprodukte, die aus anderen Regionen kommen, nicht immer noch nicht, also weit unter 20% insgesamt betrifft, aber verglichen mit den Komponenten, das Volumen und die Anzahl der Container, die man dann disponieren muss, die ist so viel höher, weil eben einfach die Packdichte der Komponenten ja, und auch die Größe der Komponenten, ja, wenn man über Electronic zum Beispiel spricht, so viel geringer ist, dass wenn wir dann schauen, wenn wie viele Container sind das insgesamt, sind 250 bis 300.000, die wir im Jahr disponieren, dann ist schon ein Großteil davon tatsächlich dann die Fertigprodukte.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass im Laufe der Jahre wahrscheinlich auch die Art der Komponenten, die verbaut sind, sich geändert hat. Ich kann mir vorstellen, dass es wesentlich mehr Computerchips, mehr Intelligenz in den Geräten gibt. Seid ihr von der Chipkrise tatsächlich auch tatsächlich getroffen worden?
Ja, absolut. Auch in hohem Maße. Wir haben, denke ich, für uns irgendwo da einen Weg gefunden, vernünftig durchzukommen durch diese Zeit, aber wir sind auch sehr massiv davon beeinträchtigt seit Frühjahr 2021 ungefähr oder Winter 2021, und das war für uns auch einer der ganz großen Transformationsthemen hier die letzten 12 bis 18 Monate, in der Hinsicht, dass wir vorher wirklich nur mit den Board Makern selbst interagiert haben. Also im Prinzip, wir kaufen elektronische Boards, die dann als Board, also als Halbleiterplatte mit allem, was dazugehört, in den Geräten verbaut wurden. Und seit diese ganzen Engpässe aufgetreten sind, die eben viel mehr auf der Tier 2 und der Tier 3 Ebene zutage treten, haben wir auch dann sehr schnell mit einer Vielzahl von Initiativen das dahin gewandelt, dass wir wirklich auch mehr diese Tier 2 und Tier 3 Lieferanten und die Distributoren, die auch dazwischen liegen, das alles auch selbst managen, die Allokation, die Verteilung des Materials global, direkt die Interaktion mit den Herstellern, insbesondere der Mikroprozessoren, also im Prinzip der eigentlichen Computerbauteile, die in den Geräten im Einsatz sind, und mit deren Herstellern sehr, sehr eng zusammenarbeiten und Forecasts abstimmen, die Flüsse, was wohin geht, was wofür verwendet wird. Also in der Hinsicht ist es der Bereich, den wir seit einem Jahr doch massiv ausgebaut haben, verglichen mit dem, was vormals da war und auch vormals erforderlich war.
Mhm. Ich spreche mit so vielen Unternehmen, die schon viele, viele Jahre sehr, sehr viel Geld und Zeit und Ressourcen investiert haben in ihre Lieferkettentransparenz und dann trotzdem während dieser Krise gemerkt haben, okay, wir sind noch nicht mal ansatzweise, noch nicht mal halb da, wo wir sein müssten. Was habt ihr für ein Gefühl? Habt ihr das Gefühl gehabt, dass ihr gut aufgestellt wart, wenn es um Lieferkettentransparenz geht? Nachverfolgbarkeit und auch wann, wo, welche Ware in welchem Prozess ist und so weiter und so fort. Mhm. Wie seid ihr aufgestellt und was hast du für ein Gefühl und was hat auch diese Krise ausgelöst da in Bezug auf Lieferkettentransparenz?
Ja. Also wir hatten, ich würde auch sagen, vorher kein Gefühl, auf einem guten Weg zu sein. Sicherlich mit noch sehr vielen Dingen, die noch nicht super waren, aber beispielsweise, wir haben eine Digital Control Tower Lösung im Einsatz mit einem nicht das ganze Geschäft abdeckend, aber doch wesentliche Flüsse, zum Beispiel eben auch die Ocean Flows oder einen großen Teil der Ocean Flows, und wir haben diese Lösung seit 2018 implementiert und die Stück weit hochgerammt, wo wir schon sehr gut auch sehen können, zum Beispiel als die berühmte Evergreen hieß sie, glaube ich, ne, die
Evergiven
im Suezkanal querstand. Deutschland, wenn so etwas passiert, konnten wir zum Beispiel relativ gut sehen, wo sind unsere Container da gerade, welche Container sind auf welchem Schiff, wo befinden sie sich gerade irgendwo auf dieser ganzen unterbrochenen Transportkette und was ist da drauf, für welche Märkte wird es gerade benötigt, wo kann man ähnliche Produkte finden in unserem Netzwerk und so weiter. Also für solche Dinge haben wir schon durchaus auch Technologien im Einsatz und eine Roadmap auch vormals gehabt, wo wir uns auf einem guten Weg gesehen haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, mit der dann doch mit dem Ausmaß an Auf und Ab und Überraschungen, die man dann doch immer wieder gesehen hat in den letzten 2 Jahren, glaube ich, ist im Moment eher unsere Sicht, dass wir denken, wow, da ist noch so viel zu tun und wir müssen wirklich deutlich beschleunigen und haben, und das ist, denke ich, auch ähnlich wie in vielen anderen Unternehmen, aber eines der positiven Nebeneffekte dieser ganzen Situation ist, dass eben auch im gesamten Unternehmen das auch so gesehen wird und der Stellenwert und die Sichtbarkeit der Supply Chain dementsprechend zugenommen hat. Natürlich mit dem irgendwo auch immer der Erwartungshaltung und vielleicht auch ein Stück weit dem Druck, der damit verbunden ist, aber auf der anderen Seite eben auch der Möglichkeit, auch tatsächlich Investitionen vorzunehmen, die Digitalisierung wirklich voranzutreiben und sich in vielen Bereichen neu aufzustellen.
Ja. Ein weiterer Bereich, der vielen, vielen Unternehmen, gerade die globale Seefracht haben, so wie ihr, in großen Mengen, die ganze Seefracht-Chaos-Situation. Wie hast du das in den letzten 2 Jahren wahrgenommen? Wie wart ihr davon betroffen und was habt ihr daraus für Schlüsse gezogen?
Ja, das ist natürlich auch bei uns durchaus eins der, wie schon erwähnt, der großen Themen gewesen. Wir sind auch tatsächlich auch stark davon betroffen gewesen auf verschiedenen Routen. Ich würde sagen, dass die größte Herausforderung, die größte Krise war dabei im Grunde der ganze Verkehr in die USA, aus Asien, wahrscheinlich wie bei vielen anderen auch, insbesondere an die Westküste der USA, Port of Los Angeles, was für uns auch so traditionell einer der großen Anlaufpunkte war. Mhm. Und mit all den Problemen sowohl dort wie auch innerhalb der USA dann, um überhaupt Container dann aus dem Hafen zu bekommen und entsprechend weiter und auf die Schiene zu bekommen und so weiter. Da haben wir sehr stark gelitten. Aber auch in anderen, auch Südamerika gab es durchaus Routen und Länder mit größten Schwierigkeiten. Chile war für uns ein solches. Also Europa sicherlich auch, aber das Ausmaß der Schwierigkeiten und auch der Überbuchung und dem Wegfall an Kapazität oder dem hohen Bedarf versus der doch begrenzten Kapazität war für uns bei USA und einigen Ländern in Südamerika und dem Verkehr aus Asien und also aus China insbesondere oder Shanghai im Wesentlichen. Das waren eigentlich die größten Bottlenecks, die wir hatten. Und wir haben versucht auch natürlich unsere irgendwo Learnings schnell daraus zu ziehen, um vielleicht ein paar Dinge zu nennen, die wir gemacht haben. Wir sind deutlich forcierter mit längerfristigen Verträgen haben uns ausgestattet, auch mit mehrjährigen Verträgen, die wir letztes Jahr abgeschlossen haben mit einer etwas weniger als eine Handvoll der großen Carrier. Wir haben stark investiert in das Thema Prognose oder Forecasting von unseren Bedarfen auf der Containerseite, die wirklich auch rollierend und sehr zeitnah immer nachzuverfolgen und gut zu verstehen versus dem, was wir an Kapazität gebucht haben. Wie entwickelt sich unser Bedarf? Wo müssen wir nachschärfen? Wir haben auch Prozesse und auch Teamgrößen, wahrscheinlich wie auch viele, einfach auch Prozesse ausgebaut, auch schnell Tools implementiert für wie kann ich nachverfolgen, was ist der Stand meiner Buchung bei bestimmten Containern, wie ist der Eskalationsprozess, um schnell irgendwo weiterzukommen, wenn man irgendwo Kapazität nicht bekommt, welche Spotmarkt-Tools und Möglichkeiten kann man einsetzen und all diese Themen. Und auch das Thema Sustainability, trotz all dem irgendwo dabei auch versucht weiter zu verfolgen und da auch durchaus aus unserer Sicht auch einiges erreicht, zumindest mit einigen der großen Carrier.
Ja, das ist bei euch ein großes Thema, kann ich mich daran erinnern. Ich habe das Gespräch schon gehabt, wir haben einen ehemaligen Kollegen von dir, Björn Feng Jensen, war einer der ersten Gäste hier im Podcast 2019, mit dem ich glaube ich auch schon über das Thema Sustainability damals gesprochen habe. Ist wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch nochmal ein bisschen schärfer geworden, wichtiger geworden. Es ist eine Riesennummer bei Electrolux. Sag da vielleicht ein paar Dinge zu, unter welchen Zwängen oder welchen Vorgaben ihr da in der Supply Chain seid, um diesen hohen Anspruch Ansprüchen der Geschäftsführung gerecht zu werden und der Shareholder?
Ja, absolut. Es ist ein absolut wichtiges Thema, war es also auch schon die letzten Jahre und berechtigterweise auch aus meiner Sicht, und das sieht man jetzt, denke ich, überall, aber auch schon in den letzten 10 oder spätestens letzten 5 Jahren. Es ist absolut einer der Kerntrends in Supply Chains und in Unternehmen generell. Und bei Electrolux als schwedisches Unternehmen, was auch der Nachhaltigkeit eben sich sehr stark verschrieben hat, ist es absolut eines der klaren Ziele. Unsere Zielsetzung ist, unsere Emissionen um 50% zu reduzieren im Jahr 2025 versus 2015 in der Supply Chain. Und das ist schon eine Herausforderung, auch vor dem Hintergrund wachsenden Geschäftsvolumens, was wir eben nicht jetzt irgendwie relativ betrachten, sondern sagen, absolut zu den Emissionen von 2015 ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Und das erfordert wirklich sehr, sehr starke Maßnahmen. Und für uns, was das konkret bedeutet, ist, dass wir auch schon seit jetzt nicht aktuell in den letzten 2-3 Jahren, sondern schon in den letzten 4-5 Jahren beispielsweise das Thema Road Transportation sehr stark in Frage stellen und versuchen Rail und auch insbesondere Intermodal, also mit Zug und LKW überall, wo es geht, sehr stark auszubauen, vor allem in Europa, in den USA. Und in der internationalen Logistik war das die letzten Jahre immer noch etwas schwieriger, gute Ideen zu finden, aber die letzten 2 Jahre konnten wir beispielsweise über das Thema Biofuels und Effizienz auch der verschiedenen Routen und auch die Möglichkeiten, die wir, also Maersk ist beispielsweise einer der großen Carrier, mit denen wir da eng zusammenarbeiten, die auch verschiedene Optionen dazu anbieten, auch bei dem Thema Containertransport tatsächlich doch signifikante Fortschritte erreichen, was den CO2-Footprint angeht.
Ja, und wenn ihr sagt, 50% bis 2025, dann beinhaltet das sowohl Scope 1, 2 und 3 vermutlich. Und das würde heißen, dass ihr auch mit Lieferanten zum Beispiel und mit Partnern zusammenarbeiten müsst und dann gemeinschaftlich da zu sehen, wie man da an der Stellschraube drehen kann, richtig?
Ja, absolut. Und für uns in der Supply Chain im engeren Sinne, also wenn man jetzt nicht Lieferanten mit berücksichtigt, ist es im Wesentlichen das, was in der Logistik und das ist dann am Ende hauptsächlich im Transportumfeld, auch in den Warehouses, auch mit unseren Partnern schauen wir uns auch Dinge an. Auch da gibt es natürlich entsprechende Emissionen aus der Energieversorgung, aber das Gros ist tatsächlich dann die Transportflüsse und mit unseren dann doch auch großen Produkten ist das halt auch eine Menge, was dann auch einfach anfällt.
Ja, da hängt was drin, ne? Das macht Sinn. Jetzt hast du an verschiedenen Stellen schon mal so ein bisschen auf Technologien hingedeutet und angeteased, was ihr so im Einsatz habt. Beschreib uns doch mal so, was du als das absolut essentielle Setup siehst, als Tools, die absolut für euch im Supply Chain Management unerlässlich sind. So wirklich so Working Horses, Working Tools, die sich bewährt haben, die etabliert sind, auf die ihr stolz seid, die ihr täglich nutzt, die einfach so sozusagen das Ganze möglich machen.
Ja, lass mich mal da etwas ausholen oder es etwas sortieren. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also ich würde so sagen, für uns ist schon nach wie vor erstmal das Backbone die ERP-Systeme und da möglichst eins zu haben. Wir haben noch eine Vielzahl auch an Legacy-Systemen bei uns im Unternehmen im Einsatz, aber auch eine, wie wahrscheinlich viele Unternehmen, eine klare Strategie, das mit einer SAP-Lösung entsprechend abzulösen. Und
ich kann mir vorstellen, wenn ihr so viele regionale Situationen hattet, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie 10, 15 Instanzen, die irgendwie alle auf einen Nenner gebracht werden müssen. Ich kenne wohl die, kann ich mir vorstellen, wie die Herausforderung aussieht. Ja.
Ganz genau, plus noch irgendwelche JDA und Microsoft und alle möglichen Lösungen, die man dann auch irgendwo im Unternehmen noch findet und so weiter. Ne? Also es ist ein Prozess, der läuft, aber unabhängig davon, ob es jetzt ein Standard ist, der auf jeden Fall als Ziel da sein sollte und besser ist, aber ERP-Systeme sind bei uns schon absolut erstmal die Basis für viele Transaktionen und für vieles, was wir machen. Daneben ist es bei uns so, dass wir für die taktische Planung und das Demand Planning IBP einsetzen von SAP, aber losgelöst davon, ob es jetzt genau diese Lösung ist, aber ein entsprechendes Tool, was für den Sales and Operations Prozess da ist, für das Bestandsmanagement im Sinne von welche Sicherheitsbestände, welche Saisonbestände man wo vorlegt, das wirklich auch optimieren kann und eben Demand und Supply matched, ist das das andere übergreifende Tool, was das ja auch als Standard überall zur Verfügung stellen und auch einen Ansatz verfolgen, wo wir sagen, wir haben davon regionale Setups, mit denen auch regionale S&OP-Prozesse gemanagt werden, und wir haben davon auch einen sogenannten Group Planning Layer, nennen wir das, wo alles zusammengeführt wird und wir auch eine unternehmensweite Sicht bekommen. Mhm. Und also das ist ein Ding, was sozusagen dem überlagert ist. Und dann sind es bei uns noch zwei Dinge, die ich im Wesentlichen nennen würde, außer natürlich auch TMM, Transportlösungen und so weiter, die auch im ERP mit drin hängen, die für die Logistik und natürlich auch fürs Warehousing wichtig sind, aber mehr für die Planung, Disposition und Nachverfolgung der Supply Chain sind es bei uns eben einerseits der Control Tower und der ganze Control Tower Ansatz, also mehr zeitnah Dinge nachzuverfolgen und die Transparenz in der Supply Chain zu haben und auch eine gute Visualisierung, insbesondere von Störungen oder Auffälligkeiten, die man hat. Und das vierte Element, was ich nennen würde, ist mehr lokale agile Lösungen, die wir um ein Data Lake herum bauen, ja, wo wir Daten aus den verschiedenen Tools zusammenführen und auch sehr bewusst auch lokal und auf Teamebene Lösungen entwickeln lassen, schnell sein wollen und auch schnell sind und für sehr spezifische Fragestellungen, teilweise auch mit AI-Lösungen, teilweise mit einfach Power BI Reports, je nachdem, wo was die Fragestellung ist, teilweise auch mit eigenentwickelten analytischen Lösungen, durchaus auch mit kleineren Schnittstellen zu Lieferanten oder Partnern, aber eben Dinge, die am Ende auch durchaus einen großen Zoo und einen großen Dschungel aus kleineren Lösungen darstellen, wo wir aber gemerkt haben, um schnell zu sein und auch das Potenzial all der auch vielen jungen Leute in der Supply Chain Community auch wirklich nutzen zu können und denen auch den Spaß zu geben, schnell auch eigene Lösungen zu entwickeln, auch ein paar Ansprechpartner in unseren Analytics-Teams, in unseren IT-Teams zu haben, mit denen man zusammen sich weiterhelfen kann und nicht nur im Excel-Sheet, was natürlich bei all dem auch präsent ist, wahrscheinlich als fünfte Säule von allem, Lösungen parat zu haben, ist das für uns etwas, was wir auch durchaus auch als Teil der Strategie sehen und durchaus auch fördern. Also im Prinzip diese vier Bausteine, würde ich sagen, ERP, ein für uns IBP als übergreifendes, auch standortübergreifendes Planungsinstrument und ein Control Tower und der Data Lake mit verschiedenen Technologien und Tools aus dem Digitalbereich.
Das finde ich mega spannend. Also dass so, wenn ich es richtig verstehe, dass in deinem Team, also im Supply Chain Bereich, auch in der Peripherie, das heißt in der Region, Leute sitzen, die sich eigene Tools bauen können um diese Data Lakes herum, die sich eigene, bei Bedarf eigene Anwendungen programmieren. Wie hast du da IT-Fachleute, Programmierer und so weiter, Entwickler in deinem Supply Chain Team, oder holen die sich bei Bedarf, bedienen die sich an eines anderen Teams aus dem Corporate-Bereich, oder wie genau funktioniert das?
Ja, das ist im Grunde auch ein Netzwerk und so sehen wir das auch. Wir haben in vielen von den Regional-Supply Chain-Organisationen durchaus Supply Chain Analytics Teams, die mehrere Dutzend Leute umfassen können, die auch wirklich im Unternehmen permanent verankert sind und arbeiten. Aber wir haben in vielen Bereichen auch dieses ganze Ökosystem, würde ich jetzt sagen, aus verschiedenen Partnern, aus größeren und kleineren IT-Unternehmen, auch einige der großen indischen Dienstleister, die wir auch durchaus an verschiedenen Stellen einsetzen. Aber viel auch eben mehr aus dem Netzwerkgedanken getrieben, und wir bilden Communities, wir vernetzen Leute, auch unsere IT mit unseren Analytics-Teams, mit unseren Planern und operativen Supply-Chain-Teammitgliedern und lassen die auch machen auf verschiedenen Leveln, also teilweise auf dem Group-Level, um wirklich mehr übergreifende strategische Themen bereitzustellen, die dann auch für alle da sind, von allen genutzt werden können, aber das können auch durchaus sehr marktspezifisch irgendwo für den Inbound Container Flow vom Hafen in Hanoi in die Distributionsleger in Vietnam irgendwo, wenn da das Team das Gefühl hat, da braucht man mehr Transparenz und smartes Tool und irgendeine kleine AI-Lösung zum Forecasting der Störungen beim Containerfluss zu haben, dann gibt es da durchaus auch Initiativen, die dann einfach lokal da bearbeitet werden.
Dann machen wir einfach, ja, sehr schön. Ja.
Und das, glaube ich, ist auch tatsächlich auch eine meiner Erfahrungen die letzten Jahre in dem Supply Chain Umfeld und auch einer der großen Trends, dass das ganze Thema Leute, Talente, gute Talente eine knappe Ressource sind sicherlich und auf der anderen Seite mit dem richtigen Arbeitsumfeld und den Möglichkeiten, irgendwo sich auch zu entfalten und eigene Dinge zu bauen und Lösungen auch aufbauen zu können und nicht so zu sehr in einem irgendwo in diesem Schubladensystem des großen Konzerns zu sein, man eben auch tatsächlich auf der Talentseite und dem Spaßfaktor der Mitarbeiter ja auch viel bewirken kann. Und das war für uns eben hier auch so eine Erkenntnis, wo wir dann irgendwann sagten, das ist ganz klar, muss auch ein Teil der Strategie sein.
Ja, ich sage auch ganz häufig, also für junge Talente, die die Logistik digitalisieren wollen, das ist ja schon mal cool. Aber es muss nicht immer in einem Startup sein. Es kann auch zum Beispiel in einem Umfeld von einem innovativen, etablierten Unternehmen wie Electrolux zum Beispiel sein. Auch da kann man einen großen Impact haben in der Supply Chain und Logistik digitalisieren, wenn man am richtigen Platz sitzt, wie bei euch zum Beispiel. Genau.
Ja, absolut. Und man sieht dann eben auch direkt firsthand, ne, was es bringt, was man davon hat, was man damit bewirken kann. Tatsächlich, also es ist vielleicht auch nicht für jedermann das richtige Umfeld, aber wir finden wirklich viele, auch sehr, sehr begeisterte junge Leute in dem Umfeld. Wir haben, muss man auch sagen, in Europa in Wrocław oder in Breslau einen Control Tower im Sinne von Organisation mit 150 Mitarbeitern, die unsere im Wesentlichen europäische, teilweise auch aus Asien nach Europa Supply Chain von dort aus managen. Und das hat, glaube ich, auch das ein Stück weit getrieben und gefördert, diesen Ansatz und diese Strategie zu verfolgen, weil man gerade, wenn man diese Control Tower hat und einfach Büros mit vielen Mitarbeitern und mit auch vielen dann häufig in so einem Umfeld jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann hat man vielleicht auch umso mehr den Anreiz und auch den Druck, entsprechend etwas bereitzustellen, um denen genau diese Möglichkeiten zu geben, Dinge auch zu entwickeln und zu digitalisieren und nicht nur Schema F im Apo abzuarbeiten, wie sie es vielleicht bei ihrem irgendwie ersten Training gezeigt bekommen.
Ja, und dieser Control Tower ist dann fast ein buchstäblicher Control Tower, also Leute, die zusammensitzen in einem Großraumbüro und irgendwie mit Bildschirmen und Sachen in Echtzeit tracken, wie so ein War Room, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, ganz genau so wie kann man sich das vorstellen. Wir haben auch tatsächlich, auch tatsächlich die Bildschirme an der Wand und ja, exakt, wir machen dort von Breslau aus im Grunde die ganze Disposition, wie wir all die europäischen Distributionszentren beliefern, also die Mengen, das ganze Replenishment wird von dort aus geplant, wie auch die Transportbuchung und Transportkoordination für all das und auch die Beschaffung all der Komponenten aus Asien für den Werkverbund in Europa wird von dort aus betrieben und auch in der Ersatzteil- und Servicelogistik alle Dispositionsthemen. Mhm. Das ist spannend.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich gemerkt, du hast ein bisschen ein Faible für interessante Technologien, die auch funktionieren. Gibt es ein paar Dinge, mit denen du gerne mal spielen würdest? Ein paar interessante Technologien, die vielleicht noch nicht marktreif sind oder fertig sind, wo du aber fest von überzeugt bist, in den nächsten Jahren kommen, die für euren Bereich Supply Chain Management relevant werden in den kommenden Jahren?
Ja, sicherlich. Da gibt es verschiedene Dinge. Bei uns ist so unsere Erfahrung bisher in dem Thema AI, dass wir Themen finden, die spannend sind, auch durchaus Lösungen, Algorithmen finden für das eine oder andere, aber so dass den ultimativen Use Case oder wirklich die Lösung, die man irgendwo off the shelf für bestimmte Fragestellungen nimmt und dann direkt in den Einsatz bringt und dass es sich wirklich bewährt hätte oder dass wir den Use Case hätten oder den Anwendungsfall, wo wir sagen würden, wow, das haben wir jetzt irgendwo in einem Markt oder in einem Werk für eine bestimmte Fragestellung getestet und ausprobiert und das läuft so gut, das lässt sich wirklich skalieren und großflächig ausrollen, da sind wir da noch nicht. Und auf der anderen Seite bin ich da absolut überzeugt, da muss die Reise hingehen und wird auch hingehen. Und das ist für mich auch selbst ein Stück weit die Frage, was sind eigentlich die Gründe, was treibt es in dabei. Und aber auch andere Dinge, also bei uns, vielleicht gibt es auch andere Unternehmen, die inzwischen da ganz andere Erfahrungen haben, aber zum Beispiel auch RFID ist für uns so ein immer wieder
der Klassiker, der aber trotzdem interessant ist.
Ja. Ja, genau, irgendwo immer noch interessant und wär wirklich spannend, großflächig einzusetzen, aber letztendlich in den Anwendungsfeldern, die wir haben, so komplett überzeugt sind wir dann in der einen oder anderen Form dann doch nicht, meistens wegen der dann doch noch zu hohen Fehlerrate.
Aber würdest du schon sagen, ihr macht verhältnismäßig viele Experimente, ihr probiert viel aus, wenn es um Technik geht, ihr seid experimentierfreudig und probiert Sachen einfach mal aus? Oder würdest du noch mehr Experimentierfreudigkeit wünschen? Ihr seid ein großes Unternehmen vor allem,
Ja,
ne?
ich glaube schon, dass wir vieles ausprobieren und eben genau diese Kultur auch pflegen, Dinge auch anpacken zu können und Initiativen starten zu können. Insofern ja, auf der anderen Seite, ja, glaube ich, man kann da auch nie genug machen wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite auch da wieder muss man den richtigen Weg finden zwischen das eine oder andere dann doch zu koordinieren, die richtigen Communities zu haben, dass man den Austausch zwischen den richtigen Leuten hat, irgendwo die Lehren zieht aus vorangegangenen Piloten und so weiter. Aber tendenziell, das ist bei uns etwas, was wir eher fördern, forcieren und sicherlich auch noch mehr machen wollen in Zukunft.
Und ihr sucht aktiv junge Talente. Das heißt, wenn der eine oder andere zuhört, der hier Interesse hat, du hast es sehr, sehr überzeugend und interessant dargestellt, was ihr macht und welche Herausforderungen und welche Technologien ihr auch euch bedient und wie viel Spielraum ihr auch jungen Leuten in der Peripherie zum Beispiel lasst, um Sachen auszuprobieren. Das finde ich schon mega spannend.
Auf jeden Fall, ja, insofern definitiv. Also Talente most welcome, auf jeden Fall. Auch von denen wahrscheinlich wie auch viele Unternehmen heutzutage im Sinne von Standorte, Präsenz im Büro und so weiter. Es ist auch ein Thema, wo wir sicherlich auch versuchen, sagen wir Leuten entgegenzukommen, da viel, viel Flexibilität
Da seid ihr sehr schwedisch.
anbieten. Exakt,
Sehr schön.
schwedisch, ganz, ganz, ganz genau. Vielleicht ein Thema, was ich auch noch in dem Kontext irgendwo auch noch anführen würde, was für uns auch eine spannende Reise war mit auch sehr interessanten Erfahrungen, die wir dazu gemacht haben. Neben dem, sagen wir, Entwickeln von Lösungen und Digitalisierung und so weiter, haben wir mehr auch im operativen, im Tagesgeschäft das Konzept von Squads stark forciert die letzten Jahre. Vielleicht kennen das auch die einen oder anderen Hörer hier. Dieses Squad-Konzept kommt eher auch aus der Digital-Startup oder Fintech-Umfeld oder Unternehmen wie Netflix oder Apple, wo man eben versucht, sehr autonome Teams aufzustellen, in der Regel, um neue Lösungen zu entwickeln und im Markt bereitzustellen. Und wir hatten irgendwann auch im Zuge unseres Control Towers aus Breslau heraus, hatten wir uns die Frage gestellt, wie können wir maximal gut ein Team, wie wir das in dem Control Tower haben, mit anderen Teilnehmern in der Supply Chain, die vielleicht irgendwo im Markt sitzen oder in einem Werk sitzen, möglichst gut vernetzen, zusammenarbeiten lassen und dabei auch möglichst autonom sein. Und da kamen wir eben auch auf dieses Squad-Konzept. Und wir haben vor ungefähr 4, 5 Jahren angefangen, das eben auch im operativen Business einzusetzen. Also in der Form, dass wir beispielsweise eine UK-Squad haben, wo ein virtuelles Team dafür verantwortlich ist, wie wir den Markt in England und Großbritannien beliefern, welche Performance wir da haben, wie die Lieferflüsse dahin aussehen. Und das ist ein crossfunktionales Team mit verschiedenen Mitgliedern aus dem Vertrieb, aus der Logistik, aus dem Control Tower, was Replenishment und Transport angeht. Und wir haben diesen Squads einen gewissen Rahmen gegeben, was man da tut und wie der Modus operandi ist. Aber für die operativen Entscheidungen und die Zusammenarbeit geben wir ihnen auch wiederum sehr, sehr viel Freiheiten. Und das ist eben auch ein Konzept, was aus meiner Sicht auch sehr, also durchaus innovativ ist und eben auch diesen Charakter, dieses im Netzwerk arbeiten, sehr collaboration-orientiert zu sein und ohne große Hierarchie auch schwierige Trade-offs anzugehen. Also der Klassiker zwischen Service und Bestand, ja, oder was transportieren wir per Zug und was transportieren wir irgendwie mit LKW und es wäre deutlich schneller im Markt, dass diese Dinge auch eben von den Teams selbst entschieden werden, im Rahmen von einem gewissen Bandbreite an Zielvorgaben oder Orientierung, was wir da erreichen wollen in den jeweiligen Märkten oder sagen wir Missionen der jeweiligen Squads.
Gut, dass du das mal angesprochen hast. Das schließt sich nämlich der Kreis so schön wieder. Wir haben am Anfang gesprochen von eurer zunehmenden Zentralisierung, aber diese Gratwanderung zwischen Zentralisierung, aber gleichzeitig Squad-Team und regionale Entscheiden und Flexibilität, das entscheidend. Ja, hervorragend. Gregor, vielen Dank für dieses tolle, interessante Gespräch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, unseren Zuhörern auch. Ist recht lang geworden, hervorragend.
Gerne.
Da war viel, viel gutes, interessantes Material dabei. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal.
So, das war der BVL-Podcast mit Gregor Dudek von Electrolux. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.